Es war im Mai 2011, als vier junge Gründer in Helsinki ein Unternehmen ins Leben riefen, das sich nichts Geringeres vornahm, als das beste digitale Banking für Kleinunternehmen und Freiberufler anzubieten. Unter dem Namen Holvi gingen die Gründer mit einer Plattform an den Start, die ein Geschäftskonto mit einer Mastercard sowie mit Tools für Rechnungsstellung und Buchhaltung an einem digitalen Ort vereint. Heute betreut Holvi über 200.000 Kundinnen und Kunden in Finnland, Deutschland und in Österreich. Ihr hört und seht eine weitere Folge des Customer Focus Videocast, präsentiert von Coeo. Ich bin Rainer Demski und ich freue mich jetzt auf Alexander Müller, Country Director Dach bei Holvi und auch eine kleine Premiere hier in diesem Format, Barna Bokor, Chief Commercial Officer der Coeo AG in der Schweiz. Alex, eine kleine neugierige Frage zum Warmwerden, würde ich mal so sagen. Woher kommt eigentlich dieser schöne Name Holvi?
Holvi zum Deutschen übersetzt wäre direkt übersetzt der Tresor. Und ja, ich glaube, der Name ist auch Programm, nachdem wir auch für unsere Kunden Banking-Services anbieten.
Sehr cool. Kurze Erklärung, auch gut nachvollziehbar. Was sind aus deiner Sicht eigentlich die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale von Holvi im Vergleich zu klassischen Banken oder auch zu anderen Fintechs?
Ja, ich möchte schon sagen, Neobanking, auch wenn wir rein das Geschäftskundensegment bedienen, gibt es ja schon einige mittlerweile am Markt. Also ganz klassische Alleinstellungsmerkmale, würde ich mal sagen, findet man sicher auch in anderen Playern. Ich würde doch sagen, bei uns mit Holvi, na, ist wie der Name ja schon sagt, wir bringen so ein bisschen die nordische DNA auch in den Dachmarkt rein, dass das üblicherweise ein guter Modus operandi ist, dass wissen wir auch bei großen Einzelhändlern wie IKEA, dass eine nordische Marke eigentlich ganz gut ankommt. Und das sehen wir hier auch. Na, das wird mit relativ viel Vertrauen behaftet. Und dem versuchen wir auch entgegenzukommen. Na, also nicht nur in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel Einlagen verwahren, sondern auch, dass wir wirklich einen Fokus auf Effizienz setzen. Kosteneinsparung durch smarte Prozesse liefern. Das waren, glaube ich, na, das ist eh auch ganz spannend. In Finnland oder in den nordischen Ländern sowas wie eine E-Rechnung. Na, das ist ja bei uns 2025 in einem Teilschritt für unsere Geschäftskunden in Deutschland gekommen. Das gibt's schon seit 5-6 Jahren in Finnland. Das war jetzt für uns keine große Änderung mehr. Das haben wir jetzt schon lange gemacht und haben wir jetzt in dem Sinne halt einfach nach Deutschland gebracht. Und da gibt's schon so kleine im Detail stehende Alleinstellungsmerkmale, wo man schon sieht, dass wir das unsere Position am Markt auch schön gefunden haben.
Was stehen denn bei euch, also welche Branchen und welche Tätigkeitsbereiche stehen denn bei euren Kunden oder für euch im Fokus in diesem Umfeld?
Ja, das finde ich ganz spannend. Wenn man so als digitale Neobank an den Markt geht, vor allem für Geschäftskunden, und ich kenne das auch, bevor ich bei Holvi war, mit einem anderen Fintech, in dem ich gearbeitet habe, da ist man natürlich immer so ein bisschen exponiert an die Startups und an die digitalen Unternehmen und an die Agenturen und alle, die halt so E-Commerce-Unternehmen, ne, die halt so ein bisschen einen digitalen Touch haben. Das haben wir auch. Ne? Also wir waren ja in Deutschland richtig groß, vor allem in der Zeit, wo wir unter Schirmherrschaft der BBVA die Gratiskonten angeboten hatten. Da hatten wir auch ganz viel digital exponierte Kunden, aber tatsächlich sind wir wirklich auch im ganz klassischen Mittelstand vertreten. Na, ich spreche dafür, also klassisches Unternehmen wäre eine Sicherheitsfirma oder ein Personaldienstleistungsunternehmen. Schon auch Agenturunternehmen, ganz viele Beratungen, dort darunter IT-Beratungen auch. Aber ich glaube, auch einer unserer Top-Kunden in Deutschland ist eine Kanzlei für Privatdetektive. Das heißt, so ein bisschen dieses schon noch weiter gesponnen Service-Dienstleistungen, Informationsdienstleistungen, aber auch wirklich in den klassischen Mittelstand eingehend.
Ja, aber in jedem Fall würde ich sagen, mal so digital affine Kunden, ne? Also die würden sich bei euch wiederfinden in eurem Umfeld.
Und vor allem das ist dann im Zuge der Pandemie gekommen. Ich habe ganz viel auch Kundenfeedback gelesen und mit Kunden gesprochen, die halt gesagt haben, hey, als ich in keine Filiale gehen konnte, damals 2020, 2021, da konnte ich bei euch ein Konto aufmachen. Da wart ihr für mich da. Und das hat schon auch so ein bisschen einen Paradigmenwechsel gegeben in der Zeit.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja, Barna, wir kommen mal zu dir. Du bist erst seit einigen Monaten bei Coeo ganz neu in Österreich und der Schweiz. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie dein bisheriger beruflicher Werdegang aussah und was dich an der Aufgabe bei Coeo jetzt besonders reizt?
Sehr gerne. Ich habe ursprünglich Politikwissenschaften studiert, habe dann in der Marktforschung und im Consulting gestartet, habe dann eine juristische Ausbildung dann noch angeschlossen und dann mit diesen beiden Grundlagen dann sozusagen im Finanzdienstleistungssektor in Österreich durchgestartet, die Rechtsanwaltskanzleien, dann bei Banken. Ich habe Teams im Customer Service, im Inkasso geleitet. Dann habe ich ein Fintech in Österreich mit aufgebaut und war für die Geschäftsentwicklung zuständig und hier vor Coeo noch in der Schweiz ein digitales Bezahlprodukt quasi auf den Markt gebracht. Und genau, seit ein paar Monaten bin ich bei Coeo. Ich finde es eine besonders spannende Station für mich. Das vereint irgendwie all das, was ich bisher können musste und gepaart auch mit ein bisschen Neugier, was ich so mitbringe. Ich habe hier mit ganz interessanten Playern im Schweizer Markt zu tun, wo wir an gemeinsamen Lösungen arbeiten im Bereich Forderungsmanagement. Und sehen und sagen wir, wie sie konkret unterstützen kann.
Okay, spannend. Ja, ihr habt ja beide eine multinationale Ausrichtung. In Österreich seid ihr auch beide aktiv, also sowohl Coeo als auch Holvi. Fangen wir mal bei dir an, Barna. Du bist ja quasi täglich mit konfrontiert. Man hört auch so ein bisschen den österreichischen Akzent. Worin unterscheidet sich dieser Markt aus deiner oder auch aus eurer Sicht, Alex, kannst du ja gleich noch ein bisschen was dazu sagen, vom Deutschen? Oder kann man tatsächlich auch diese Dachregion irgendwie aus eurer Perspektive als eine Art Einheit betrachten? Barna.
Genau, wir nehmen tatsächlich diese Buchstaben ein bisschen auseinander in unserem Alltagsgeschäft. Das kommt auch daher, dass wir unterschiedlich reguliert sind im Bereich Inkasso und Coeo passt sich auch dieser Regulatorik an, indem wir einfach lokal aufgestellte Teams haben. Österreich, wie ihr wahrscheinlich auch den Markt kennt, ist rund um den Ballungsräumen wie Niederösterreich, Oberösterreich ein bisschen aufgebaut und sehr zentral organisiert. Komplett anders reguliert wie Deutschland. Die Schweiz hingegen ist natürlich stark föderal, stark fragmentiert, mit vier unterschiedlichen Sprachen, Regionen, kulturell sehr anders aufgebaut, auch in den Bereichen Parking, Mobility, E-Commerce oder auch Buy Now, Pay Later haben die Schweizer schon eigene Player und wir müssen einfach auf diese Besonderheiten auch eingehen. Und ich finde, Coeo macht das auf eine sehr vorausschauende Weise, indem wir tatsächlich lokale Teams haben, die wir in Wien oder Großraum Zürich dann haben, die tatsächlich all die Fachkenntnisse, die wir jetzt auch brauchen, mitbringen. Und zudem können wir natürlich auf eine starke technologische Grundlage aufbauen, die uns auch die Coeo Group ein Stück weit uns mit unterstützt dabei.
Wie ist das bei euch, Alex? Ihr seid ja in Österreich schon aktiv, in der Schweiz aber noch nicht. Wie seht ihr den österreichischen Markt und kommt vielleicht die Schweiz auch irgendwann?
Ja, der österreichische Markt ist seit jeher schon einer unserer größten Märkte, weil einfach auch Historie von Holvi in Österreich vorhanden ist. Einer der ersten großen Investoren war Speedinvest, was ein Wiener Wagniskapitalgeber ist. Und seit jeher, also es ist schon fast seit 10 Jahren, also ältester österreichischer Kunde ist 10 Jahre lang bei uns Kunde. Und ich muss aber schon sagen, ich bin ja gebürtiger Österreicher und würde schon mal ganz vehement verteidigen, dass diese Märkte auch anders zu betreuen sind. Das fängt an bei der Regulierung. In Deutschland haben wir deutsche IBANs und dementsprechend unter der Aufsicht der BaFin. In Österreich, die österreichische Zweigniederlassung, die wir 2025 gegründet haben, wird unter der Aufsicht der österreichischen FMA sein. Und auch wenn man dann in die Details des Zahlungsdienstleistungsgesetz geht, da kommen kleine Veränderungen, die einfach eine lokale Präsenz vorhersehen. Ja, das heißt zum Beispiel die Kundenbetreuung, die Geldwäscheprävention und andere Banking-Tätigkeiten, die auch dann lokal passieren müssen. Das ist so mal dieser Kernbanking-Teil. Daran ist halt aber eben genauso wichtig, ist, dass man die österreichische Sprache spricht. Und das fängt damit an, dass auf dem Marketingplakat irgendwie ein Berg mit Schnee rauf muss. Das ist etwas, was in Deutschland funktionieren kann, aber in Österreich einfach etwas ist, was notwendig ist. Es gibt Berge mit Schnee rum oder ein Tal oder keine Ahnung, was das natürlich symbolisch gemeint, aber man muss da schon auch mit der Symbolik der österreichischen Kultur sprechen. Und dann wird man wirklich zu einem lokalen Player. Zum Thema Schweiz, das ist natürlich tricky. Ne? Schweiz hat wieder eine eigene Lizenz, ist aber für uns einer der wichtigsten Märkte im Fremdwährungsgeschäft. Ja, wir sehen natürlich ganz viele Kunden, haben auch in der Schweiz Business. Das heißt, für uns auch etwas, was im Rahmen des Möglichen ist in den nächsten paar Jahren.
Okay. Ja, spannende Perspektive. Ist sicherlich auch ein sehr spannender Markt, natürlich auch aus anderen Gründen, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das Thema Liquidität, das verbindet euch ein wenig, ne? Sowohl euch bei Holvi als diejenigen, die sozusagen Liquidität für den Kunden vorhalten im Tresor, wie du am Eingangs ja so schön, schönes Bild gezeichnet hast, als auch bei euch bei Coeo, die euch dann darum kümmert, wenn es mit der Liquidität mal nicht ganz so gut funktioniert. Wo treffen sich aus eurer Sicht Banking und Inkasso konkret im Alltag von kleinen mittelständischen Unternehmen, das ist also auch eine Zielgruppe, die ihr ja angeht, bei Holvi, und wie unterstützt ihr Unternehmen dabei, im besten Fall erst gar nicht in Kontakt mit einem Inkassoverfahren zu kommen?
Ja, ich will mal starten. Wo wir bei Holvi eben über das klassische Bankkonto hinausgehen, ist eben in der Softwareunterstützung. Und Teil der Softwareunterstützung ist eben in den Forderungen und dem Forderungsmanagement. Unsere Kunden können in Holvi eine Forderung oder eine Rechnung ausstellen, können die entweder per PDF oder jetzt auch konform mit dem Zugpferd oder anderen E-Rechnungsstandards versenden und haben dann natürlich ein kleines, übersichtliches Forderungsmanagement innerhalb von Holvi schon. Na, es gibt andere Softwares auch, mit denen das passieren könnte. Der Vorteil für die Holvi benutzen, ist, dass das halt in einem Überblick ist. Da ist genauso der Ansatzpunkt dann ins Forderungsmanagement und ins Inkasso. Das ist ja auch, wo wir heute die Grenze ziehen. Es sind heute noch keine Inkasso-Partner involviert, aber das ist natürlich so ein bisschen auch, warum wir auch hier im Podcast sitzen, so ein bisschen auch der logische nächste Schritt in der Entwicklung von diesen Services.
Barna, vielleicht da ganz anschließend, also welche Rolle spielen aus deiner Sicht Banken in diesem Kontext, so wie das Herr Alex eben gerade geschildert hat? Wo ist da der Markt momentan und wo könnten da die Trends hingehen in diesem Kontext?
Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Kundensegment. Die haben oft natürlich einen ganz anderen Fokus und Perspektive und brauchen dann oft Branchenexperten, wie zum Beispiel uns, um sich um die offenen Rechnungen abkümmern zu können, um Liquidität zu sichern. Das ist natürlich ein zentraler Punkt. Also ich finde, in Castro kann sie natürlich von beiden Seiten ein Thema sein. Also sie könnten natürlich auch mal vergessen, etwas zu bezahlen. Und wir haben auch natürlich einen B2B-Prozess, der komplett anders zugeschnitten ist als ein B2C-Prozess. Aber natürlich sind oft auch Unternehmen, die gerade im Outsourcing-Dienstleistungen natürlich großen Bedarf haben.
Wenn wir mal auf die Inkasso-Branche insgesamt blicken, du hast ja gerade in deiner Vita auch geschildert, bist schon eigentlich lange dabei in diesem sehr dynamischen Markt. Was sind aus deiner Sicht die starken Trends? Wie hat sich die Branche in den zurückblickenden Jahren verändert aus deiner Erfahrung? Und wie siehst du in diesem Kontext die Positionierung von Coeo?
Ja, da habe ich tatsächlich in den Jahren einige Veränderungen mitgemacht und ich fand die sehr, sehr spannend. Das fangen wahrscheinlich an mit ein bisschen so gedruckte Mahnscheiben, starre Prozesse und Callcenter, also ein bisschen so Druckzentren mit Callcenter dran, wie man sich Inkasso vorstellt. Das hat sich heute tatsächlich entwickelt, ein bisschen so in Richtung, wenn ich mal arrogant sein darf, eine Art Masterclass, glaube ich, auch im Kundenservice. Wir haben einfach so große Volumen und es gibt so einen Druck und Wettbewerb am Markt, dass wir tatsächlich die letzten besten Technologien anwenden müssen. Die müssen immer wieder dann noch perfektionieren. Das heißt, Innovation ist ein ständiger Begleiter für uns und das macht diesen Bereich tatsächlich spannend. Also ich glaube, alle, die weghören beim Wort Inkasso, sollten eigentlich zuhören, weil wir tatsächlich Technologien anwenden, die vielleicht unsere Auftraggeber gar nicht schaffen. Also ich denke vielleicht an Prozesse, wie wir früher Decksendungen in Mahnscheiben durchgebracht haben. Das hat teilweise einen Zyklen von 6 Monaten durchlaufen müssen, von juristischen, technischen Abstimmungen oder auch Kundenauthentifizierung, wie man auch bei Banken kennt, weiß ich ja, ob auf die Daten muss man erstmal bei der Hand haben. Das kann auch ein sehr mühsamer Prozess sein. Das ist bei uns heute ein dynamischer, KI-unterstützter Lösungsweg, wo wir dann auf eine eigentlich nahtlose Art und Weise die Kunden identifizieren und das Gespräch fortführen können. Wir sind tatsächlich, glaube ich, in einem Wettbewerb ein sehr anspruchsvoller Markt geworden im Inkasso-Bereich.
Da sind wir schon mitten im großen Thema Kundenzentrierung oder Customer Centricity. Das ist ja auch unser Kernthema hier, auch in diesem Medium. Wenn wir mal auf eure Seite schauen, bei Holvi, ihr betont ja besonders kundenorientiert zu arbeiten. Wie stellt ihr eigentlich sicher, dass die Bedürfnisse eurer Nutzerinnen und Nutzer kontinuierlich auch in eure Produktentwicklung, also in das, was ihr in der Oberfläche bereitstellt, aber auch die Services drumherum einfließen? Gibt es da so konkrete Prozesse, Tools, Feedbackschleifen, Methoden? Wie wertet ihr das aus und wie kommt ihr dazu Ergebnissen?
Ja, also da gibt es schon einige Prozesse, Tools und vor allem Abläufe, vor allem auf monatlicher Basis oder periodischer Basis. Ich würde mal so mit einem Beispiel starten, weil das hat mich gerade auch so ein bisschen inspiriert, was Barnard gesagt hat. Ich würde sagen, in den letzten 30 Tagen haben wir bei Holvi sicher 40.000 Rechnungen gesendet, also bei Kunden vermutlich mehr. Ist jetzt kein hohes Invoice-Rechnungsvolumen, aber wenn man dann das Euro-Volumen aufrechnet, doch, ich würde mal sagen, signifikant. Da weiß ich auch, 20% von denen sind überfällig. Und dann weiß ich, aus diesen 20% wieder ein gewisser Teil davon, die dann auch inkasso relevant werden. Und diese Datenanalysen zu machen und auch auf diesen Daten diese Daten zu sammeln, zu verstehen, auszuwerten und dann für gute Produktentwicklung zu benutzen, ist einer der großen Punkte, die wir bei Holvi machen. Das zweite Thema wären natürlich unsere monatlichen NPS-Umfragen, die wir machen. Wir fragen jeden Monat unsere Kunden, wie würden sie uns bewerten, was würden sie uns mitgeben. Das geht auch direkt immer sofort Richtung Management, sowohl die positiven als auch die konstruktiven Elemente darin. Und dann gibt es natürlich weitere kleine Institutionen, wie zum Beispiel ein Customer Advisory Board, wo wir Kunden regelmäßig zu Fokusgruppen einladen, als auch unser Holvi Labs Programm, was ein Beta-Programm ist, wo wir neue Features ausrollen, oder unser Key Account Management für vor allem die KMU-relevanten Funktionen, die wir haben, wo dann auch persönliche Kundenberater mit den Kunden zusammenarbeiten und das Feedback dann wieder zurück in die Produktentwicklung geben.
Okay. Also es scheint auch ein sehr hochtechnisierter Prozess zu sein, der da laufend abläuft. Man kann ja mit so einer Website oder mit so einer Online-Applikation oder auch einer App wahnsinnig viel lesen, also wie es den Kunden da draußen geht. Das ist bei euch bei Queo ja ähnlich. Auch das Thema Customer Centricity, würde ich mal sagen, Barnard, ist bei euch ja tief in der DNA verankert. Das war schon immer so. Wie manifestiert sich das eigentlich? Du hast eben von technischen Innovationen gesprochen, aber im Prinzip auch die andere Seite, also die menschliche. Wie manifestiert sich das Thema Customer Centricity in eurer täglichen Arbeit, sowohl im Umgang mit euren Auftraggebern, aber vielleicht auch mit den Kunden eurer Mandanten?
Das ist eine spannende Sache natürlich. Wir versuchen immer auf die Menschen zu blicken. Also wir versuchen hinter offenen Rechnungen und Prozessen auf die Menschen zu sehen. Und wie auch Alex erwähnt hat, natürlich auf die Daten zu analysieren, stark zuzuhören und zuzusehen. Wie entwickeln sich die Prozesse im Bereich Inkasso, hat das natürlich ganz unterschiedliche Hintergründe. Warum man eine Rechnung nicht bezahlt. Das können tatsächliche Schwierigkeiten sein, das kann aber auch vergessen sein, das kann einfach schlechte Datenqualität sein, schlechte Prozesse sein. Und wir versuchen all diese Bereiche, all diese Menschen, all diese Typologien sozusagen unterschiedlich zu behandeln. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass man diese Neugier behält, dass man auch immer einen Anblick darauf behält, quasi zu sagen, das kann man nicht einfach alles gleich behandeln. Und zurückzukommen auf die Länder und auf unsere Auftraggeber, wir können natürlich auch nicht die gleichen Prozesse zum Beispiel im E-Commerce-Bereich anwenden wie im Parken-Bereich oder im Mobility-Bereich. Also das ist für uns, glaube ich, wesentlich. Und noch einmal, auch bei den Verbrauchern, glaube ich, mit unserer KI-Technologie, wir schaffen tatsächlich auch ein Stück weit Empathie am Telefon durch künstliche Intelligenz quasi nachzuahmen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, hier auch einfach mal ein komplett anderes Service-Level zu bieten und sogar nicht nur Prozesse zu optimieren, sondern tatsächlich Kundenservice durch Einsatz von KI nochmal zu optimieren. Das ist, glaube ich, ganz was Neues.
Absolut. Also da haben wir auch in vielen Formaten hier schon drüber berichtet. Also der Einsatz von KI, ne, eurer KI-Plattform sozusagen, die das Ganze in verschiedenen Modulen managt. Wie weit seid ihr in dem Bereich, Alex, also im Bereich KI-Einsatz an der Kundenschnittstelle?
Ja, an der Kundenschnittstelle ist etwas, das gerade im Kommen ist. Gerade würde ich jetzt mal sagen, in den letzten 2 Jahren. KI generell ist etwas, was im Banking vermutlich schon seit vielen Jahren im Hintergrund im Einsatz ist. Also ich, Stichwort Geldwäscheprävention, Antiterrorismusfinanzierung, das sind natürlich hochautomatisierte Systeme, die schon seit Jahren mit prädiktiver Intelligenz daran arbeiten, Betrug zu erkennen. Das ist heutzutage auch noch im Einsatz, aber
Ah, ich würde mal sagen, auch hier gibt es wahnsinnig tolle Möglichkeiten, die Kosten des Bankings weiter zu senken, was ja dann auch wieder den Kunden zugute kommt. Wenn wir einen Kunden günstiger servicieren können, dann müssen wir für die Services weniger verrechnen. Und sowas wäre zum Beispiel, jetzt sage ich, bin ich mal noch auf der Kostenseite, ist, wenn so eine Betrugserfassung kommt, dass dann Reports, die geschrieben werden müssen, was ja eine regulatorische Vorgabe ist, auch teilweise schon die Datenanalyse teilweise schon vorautomatisiert sein kann. Und dann der Mensch, der das Ganze dann absegnen muss, dementsprechend die Videoarbeit macht, schaut, dass diese Reports korrekt sind, anstatt im Prozess eben die Datenanalyse und die Datenarbeit MuCitic selbst macht. Auf der Kundenseite kommt das jetzt mehr und da bin ich ehrlich gesagt richtig happy darüber, weil da macht das auch wirklich Sinn für den Kunden. Also ein klassisches Thema Belegerfassung. Lass uns vorstellen, wir haben Business Lunch gemeinsam. Ich sage, das geht auf Kappe von Holwin an, dann muss ich irgendwie diesen Beleg ja in meine Organisation reinbringen, eine Spesenanreifung machen oder zumindest den Beleg zur Zahlung anhängen. Und die Erfassung dieser Daten und dann auch die Kontierung dieser Zahlung, das sind natürlich mittlerweile Möglichkeiten, die nicht nur automatisiert werden können. Automatisierung ja schon ein bisschen länger möglich, aber jetzt eben auch der Kontext wesentlich besser erfasst werden kann.
Gutes Beispiel, Belegerfassung, Warner, das habt ihr ja auch. Ne? Bei euch kommen ja auch Millionen verschiedenartigster Belege an Rechnungen. Ist das nur ein Teil davon? Ne? Das kann ja alles Mögliche sein.
Genau. Also wir haben natürlich mehrere Kanäle, aber telefonische Anfragen, E-Mail-Anfragen und natürlich auch die Erfassung von Schiffstücken ist natürlich auch ein ganz wichtiger Use Case, auch für unsere KI-Technologie. Wir haben hier mit diesem modularen Aufbau dann versucht, die quasi zu trennen und auch die Entwicklung voneinander ein bisschen abzuhalten und die unterschiedlich auch weiterentwickeln zu können, ist ein ganz wichtiger Use Case, ja. Also das wäre mal einer der sozusagen komplizierteren Anfragearten, glaube ich, auch bei uns.
Absolut. Wie verändert denn das Thema KI auch gerade bei euch bei Coeo die Zusammenarbeit auch mit euren Mandanten oder euren Kunden? Du hast in der letzten Antwort gesagt oder in der vorletzten, es wird menschlicher trotzdem, ne? Auch wenn eine Maschine mit dem Menschen spricht, wird es menschlicher trotzdem aus verschiedenen Gründen, ne? 24/7 erreichbar, immer da, ne? Man muss nicht in der Warteschleife sitzen. Das sind ja ganz viele Aspekte, die dazu führen, dass man sich in so etwas auch wohlfühlen kann. Wie verändert das eure tägliche Arbeit und auch die Zusammenarbeit mit euren Mandanten?
Ich glaube, wir sind auch ein ganz anderer Partner, glaube ich, unserem Auftraggeber gegenüber durch diese Prozesse. Wir haben einfach sehr, sehr viele Daten und Erfahrungen. Wir haben die Möglichkeit, natürlich dann plötzlich mit KI durch einfach unbeschränkt zu kommunizieren. Also wir können dann 24/7 erreichbar sein. Unsere Erreichbarkeit beschränkt sich dann auch nicht auf die Anrufzeiten und Minuten von Agenten am Telefon. Die können plötzlich andere Aufgaben übernehmen. Die können wertvolles Feedback liefern an das Business. Die können tatsächlich auch in echte Beratung gehen mit den Konsumenten unserer Auftraggebern sozusagen. Und ich denke, wir können ganz ein anderes Feedback geben, vielleicht auch ein Stück weit richtungweisend und unterstützend sein, in welche Richtung Customer Service gehen könnte in den nächsten Jahren auch für unsere Auftraggeber.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Zukunft. Switchen wir mal nochmal wieder zu euch, zu Holvi. Alex, ein anderes Thema, nicht das Thema KI, sondern das Thema Markt. Es ist tatsächlich eine News, die ihr rausgibt oder jetzt gerade rausgegeben habt. Bisher wart ihr ja sehr stark im Bereich Solo-Selbstständige unterwegs und jetzt geht es auch um das Thema kleine mittelständische Unternehmen.
Ja, ich glaube, das ist auch eine kleine Markenrepositionierung. Also wenn ich unsere Daten anschaue, klar, wir haben gestartet für Gewerbstätige, vor allem für Freelancer. Das ist auch so ein bisschen unsere Historie. Aber wenn ich heute mal für unsere Kunden schaue, das sind weniger als 25% die Freelancer. Mehr als die Hälfte unserer Kunden sind registrierte kleine Unternehmen, na, die klassische kleine GmbH oder eine UG. Und da ist noch so unsere Kernzielgruppe die kleinen GmbHs, UGs von, sagen wir, 1 bis 20 Mitarbeitenden. Und ich würde mal sagen, da kommt man auch so eine Schnittmasse zwischen dem Kleinstunternehmen und dem klassischen Mittelstandsunternehmen. Da haben wir in den letzten Jahren einfach viel in die Produktentwicklung investiert, na, sprich
eine EDIX-Anbindung für Zahlungsauslösung oder Integration in DATEV rein. Oder wir zahlen gerade um die 2,2% Rendite aufs Geldmarktfondskonto, was ein Holding-Kunde bei uns hat, was auch exklusiv für die GmbHs und UWs ist. Oder unsere Mehrmandantenfähigkeiten. Also man kann mit einem Zugriff kann man mehrere Mandanten oder Bankkonten von verschiedenen Geschäften steuern. Das sind eben diese klassischen KMU-Funktionen, wo jetzt auch so unsere Positionierung da gerne ein bisschen nachrücken darf. Ich würde jetzt sagen, in den letzten paar Jahren waren wir halt schon, dass so unsere äußerliche Markenpositionierung ist halt noch ein bisschen mehr auf der Perdue-Ebene, auf der hippen Gewerbstätigen, Freelancer-Ebene, ne? Und das wird jetzt auch nachgezogen.
Ich kann mir das gut vorstellen, aber grundsätzlich mal, ich würde sagen, das ist ja auch oft eine Entwicklung, ne? Also ihr habt ja sicherlich viele, die dann haben als Freelancer angefangen oder als One-Man-Show und dann wird die Arbeit zu viel und dann stellt man den ersten an, den zweiten, den dritten und irgendwann sind da 5 oder 10 Leute. Das ist mir in den letzten 16 Jahren auch nicht anders ergangen. Also das passiert ja sehr häufig, dass genau diese Entwicklung stattfindet. Warum dann sozusagen eine Veränderung der Ansprache oder wollt ihr dann sozusagen auch noch zusätzliche Menschen aus diesem Segment gewinnen, die ihr anbietet?
Ja, da bin ich relativ, da habe ich eine relativ starke Meinung dazu. Man kann entweder den Unternehmer ansprechen oder das Unternehmen. Und in der Vergangenheit haben wir den oder die Unternehmenden angesprochen. Und das hat auch gepasst mit dieser eher hipperen Perdue-Form. Und ich weiß nicht, ob wir diese Perdue-Form auch wirklich lösen wollen. Aber es gibt auf jeden Fall einen Unterschied, ob ich jetzt das Unternehmen anspreche oder die Geschäftsleute. Und das wird jetzt einfach ein Teil unserer Markenbotschaft auch.
In den Funktionen, du hattest schon einige Dinge genannt. Was sind denn so speziell für Teams und wachsende Unternehmen wichtige Funktionen, die ihr dann bereitstellen wollt oder die generell dann bei dem Thema Banking zur Verfügung stehen?
Ja, ich glaube, du hast sie dir gerade genannt. Teams und Wachstum. Teams ist erstmal der ganze Teamzugriff. Das heißt jetzt nicht, dass ich, sag einer, du hast ein Unternehmen und ich bin jetzt der Mitarbeiter, dann soll ich ja besser nicht auf die Gehaltsdaten anderer Mitarbeiter zum Beispiel Zugriff oder Einsicht haben. Auf der anderen Seite hättest du aber vermutlich gerne, dass ich gewisse Ausgaben über meine Holvi-Karte machen kann, ohne dass ich jetzt andere Zugriffe habe. Und du würdest das gerne auch steuern können. Na, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt pro Monat 1.000 Euro oder 50.000 Euro Budget habe, weil ich bin vielleicht eine Stabsstelle, aber das Marketing-Team hat 250.000 Euro in Marketing-Ausgaben. Und das würdest du vielleicht auch gerne irgendwie einstellen können als Benutzer von oder als Kunde von Holvi. Und das ist vor allem auf der Seite des Ausgabenmanagements und der Karten. Der Limit ist da ein wesentliches Thema. Und das zweite ist natürlich Wachstum. Ne? Also wenn ich jetzt größer wäre, dann müssen unsere Systeme natürlich auch in der Lage sein, Unternehmen, das jetzt 10 bis 15 Millionen Euro Umsatz macht, genauso zu servicieren wie ein Freelancer oder Gewerbstätige mit 100 bis 200.000 Euro Umsatz. Und ich würde sagen, dafür sind wir mittlerweile ready. Und dementsprechend kommen jetzt auch eben die Marktentwicklungen dazu.
Fällt mir noch eine zusätzliche Frage ein an der Stelle, und zwar auch gerade dieses Thema Digitalisierung und sich selbst auch so ein bisschen als Cloud-System verstehen. Wir leben ja heute in Zeiten, in denen Systeme sehr stark miteinander verknüpft sind, verbunden, also eine Schnittstelle zur Rechnungslegung, zum bestimmten Rechnungsprogramm, ohne jetzt ihren Namen nennen zu wollen, oder zum Steuerberater oder solche Dinge. Also inwieweit ist diese Integration eurer Plattform in andere Systeme ein wichtiger Faktor?
Ja, ich würde mal sagen, wenn es darum geht, Banking zu machen, das eine ist so deutsche IBAN, SEPA-Zahlung, Kartenzahlung, das muss funktionieren. Ne? Das ist einfach ein Staple, das muss im Regal stehen. Das andere, was uns dann eben spezieller macht gegen die herkömmlichen Banken am Markt, sind halt die Integrationen. Und die wichtigste ist, die kann man auf deinen Namen nennen, ist DATEV. Die macht einfach den größten Teil vom deutschen Markt aus. In Österreich wäre das aber zum Beispiel BMW. Und da geht es dann auch darum, wie integriere ich in eben die wichtigsten Zielsysteme für die steuerliche Erfassung. In Deutschland wäre da auch noch Safdesk und LexOffice als großen, wichtigen Namen, die man...
Wollte ich jetzt eben nicht sagen, aber jetzt hast du es ausgesprochen. Ja, stimmt.
Ja, wir haben ja zum Beispiel eine native LexOffice-Integration. Wir integrieren mit Zendesk, mit GetMyInvoices, mit allen möglichen. Viel natürlich über die Open Banking Schnittstelle, haben aber dann eben auch eigene Schnittstellen zu manchen der Provider, um eben noch effizientere Arbeitsabläufe sicherzustellen.
Okay. Ja, nochmal den Switch zum Inkasso-Markt. Barner, es gibt eine aktuelle Marktstudie, die wir recherchiert haben, die zeigt, dass das von Inkasso-Unternehmen verwaltete Forderungsvolumen zuletzt um rund 10% auf fast 60 Milliarden Euro gestiegen ist. Das ist eine ganz erhebliche Zahl. Gleichzeitig aber auch die außergerichtlichen Erledigungen zugenommen haben. Das spricht für eure Branche, also auch für das, was ihr da tagtäglich macht. Welche Entwicklungen beobachtest du aktuell im Markt, insbesondere auch demografisch oder auch vielleicht gesellschaftspolitisch, wirtschaftlich? Wie beeinflusst das eure Strategie bei Coeo? Ist jetzt mal eine nicht technische Frage, würde ich mal sagen.
Genau, also ich bin nicht am Lächeln, weil ich diese Zahlen toll finde, aber das ist irgendwie schon im Einklang damit, was wir auch selbst wahrnehmen. Natürlich, der technologische Fortschritt zeigt die größte Hebelwirkung auf dem folgerichtlichen Bereich, wo wir nicht so reguliert sind, wo es tatsächlich um einen klassischen Kundenservice geht. Und hier spricht natürlich diese Zahl dafür, dass viele Fälle hier erledigt werden können. Und Anstieg spricht natürlich auch dafür, dass der Markt einfach wächst in dem Bereich. Das heißt, der Bedarf da ist auch für Kauf-auf-Rechnung-Produkte, oft noch einmal später bezahlen zu können, oft noch einmal Produkte auf Raten, auf Leasing bezahlen zu können. Das steht in der Schweiz auch an dritter Stelle, denke ich, zum Beispiel offene Leasingrechnungen. Hier sind aber zum Beispiel auch die Märkte ganz, ganz anders aufgebaut. Also es sind auch die Bezahlmethoden am Anfang schon, wenn man Produkte erwirbt und kauft, einfach komplett andere. Und das wirkt sich natürlich auch dann auf die Inkassoprozesse aus. Das ist eine ganz spannende Entwicklung zum einen. Zum anderen, denke ich, animiert uns auch nochmal dazu, hier besonders gut und schnell zu sein. Je früher wir hier eine Lösung bieten können, je früher wir erreichbar sind, desto günstiger ist es für die Konsumenten, desto besser ist es. Und das wünschen wir uns tatsächlich. Also das ist kein Strafprozess, sondern das ist tatsächlich ein Prozess, wo wir Erreichbarkeit suchen. Und da vielleicht noch einmal in Klammer mit der KI-Technologie. Wir haben etwas, was man in anderen Bereichen vielleicht nicht so kennt, eine Art Scham natürlich, mit uns in Kontakt zu treten persönlich. Also man möchte nicht über die Schulden sprechen und deswegen zum Beispiel technologische Möglichkeiten hier, die Sache zu regeln, auch mit KI-Technologien am Telefon das regeln zu können, sind natürlich ein komplett anderes Spiel plötzlich und werden diese Zahl bestimmt verändern.
Okay. Ja, blicken wir abschließend nochmal ein bisschen in die Zukunft, eine kleine Vision für die nächsten Jahre. Wie entwickeln sich eure Branchen? Digitales Banking, digitales Forderungsmanagement. Ich beginne mal trotzdem bei dir, Barner, weil du jetzt gerade im Flow sind und du auch gerade von der Zukunft so ein bisschen gesprochen hast. Wie wird die Zukunft aussehen im Forderungsmanagement? Wird es vielleicht irgendwann das vollautomatische Inkasso geben? Die Frage hatten wir schon häufiger, aber deine Einschätzung interessiert mich auch.
Ich denke, es wird mehr Cross-Funktionalität geben, auch zwischen Banken, Payments, Collections. Also ich glaube generell, das Zahlungsverhalten und die Daten werden besser erfasst am Markt. Ich glaube, davon werden alle Player profitieren. Es wird ein besserer, nahtloserer Austausch stattfinden und wir werden alle davon profitieren. Und ich bin auch, denke ich, ganz optimistisch, dass auch tatsächlich LLM-Modelle wie GPT das klassische Service-Modell im Kundenservice disruptiv verändern, aber zum Positiven. Und ich denke, es wird eine qualitativ hochwertigere Integration hier stattfinden.
Spannend. Ja, Alex, digitales Banking, euer Markt in 5 Jahren und Holvi in 5 Jahren.
Ja, ich würde da gerne direkt weitermachen, was Banner gerade gesagt hat, weil erstmal ich würde das unterstreichen. Ich würde auch sagen, dass Themen wie die E-Rechnung und generelle Verbesserung der Daten auch das Inkassovolumen einfach noch höher machen werden. Ich glaube, dass ganz viel nicht ins Inkasso kommt heute, weil eben noch alte PDF-Rechnungen irgendwo rumliegen und das wird dann gibt's kein gutes Forderungsmanagement und dann wird irgendwie gar nicht mehr gedacht daran. Und wenn wir als Player besser connected sind, bessere Daten miteinander auch teilen,
Ich glaube, das wird einfach den Kuchen größer machen für uns, aber auch die Kosten für die Endnutzer oder die Endkunden für uns senken, weil die Erfassung und die Bearbeitung, die Administration um einiges wirtschaftlicher werden.
Ja, sehr spannende Zukunftsperspektiven, wie ich finde. Es war tatsächlich heute mal ein Experiment, zwei Branchen miteinander zu verbinden und ein Stück weit auch in diesem Format zu verheiraten, die erstmal augenscheinlich nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun haben, aber doch sehr, sehr viel miteinander zu tun haben können für die Zukunft. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.